Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht's um ein Thema, das auf den ersten Blick simpel klingt, aber eigentlich alles verändert hat. Licht. Genauer gesagt, wie die Menschen im Mittelalter ihre Welt beleuchtet haben.
Und wenn wir von Licht reden, dann reden wir im Grunde auch immer über Dunkelheit. Weil, das muss man sich mal klar machen, wenn du heute abends das Licht ausmachst, hast du trotzdem noch Straßenlaternen, Standby-Leuchten, das Handy. Irgendwo blinkt ja immer was. Echte, absolute Dunkelheit kennen die meisten von uns gar nicht mehr.
Das ist so ein Punkt, den man erst richtig begreift, wenn man es mal selbst erlebt. Ich habe das beim Lagerleben kennengelernt, bei Veranstaltungen ohne elektrisches Licht. Die ersten ein, zwei Abende denkst du noch, naja gut, ist halt dunkel. Aber dann merkst du, wie sich deine gesamte Wahrnehmung voll verschiebt. Dein Gehör wird schärfer. Du achtest plötzlich auf ganz andere Dinge. Und nach einer Weile fühlt sich die Dunkelheit gar nicht mehr so bedrohlich an, sondern fast vertraut.
Und genau das war ja der Normalzustand im Mittelalter. Licht war nicht einfach da. Es war eine Ressource. Etwas, das man bewusst erzeugen und einteilen musste. Und es war mehr als nur praktisch. Es hatte eine tiefe Symbolik. Licht stand für Leben, für Sicherheit, für Zivilisation. Wenn du nachts Licht hattest, warst du geschützt. Du hattest Kontrolle über deine Umgebung.
Und das spiegelte sich direkt im Alltag wider. In Burgen und Städten markierten die Abendglocke, das Schließen der Tore und der Antritt der Nachtwache den Tageswechsel. Das war richtig spürbar als Signal. Vereinzelt gab es dann Laternen, etwa bei den Wachen. Aber eine systematische Straßenbeleuchtung kam vielerorts erst in der frühen Neuzeit auf. Dieses rituelle Markieren vom Übergang in die Nacht, das war fast schon zeremoniell.
Wobei man da differenzieren muss, weil in den Städten war das ja ganz anders als
auf dem Land. Da gab es diese Strukturen nicht. Da hat sich der komplette Tagesablauf nach dem Sonnenlicht gerichtet. Im Sommer hast du 12, 14 Stunden gearbeitet, im Winter vielleicht 8 bis 10. Aber auch nach Einbruch der Dunkelheit ging es oft weiter. Spinnen, Reparaturen, Kleinvieh, Halt am Herdfeuer oder bei schwachem Kerzenlicht.
Und das hat sogar den Schlaf beeinflusst. Was viele nicht wissen, für Spätmittelalter und frühe Neuzeit gibt es Quellen zum sogenannten biphasischen Schlaf. Man hat nicht einfach 8 Stunden durchgeschlafen, wie wir das heute versuchen, sondern es gab einen ersten Schlaf, dann eine Wachphase von 1 bis 3 Stunden mitten in der Nacht und dann einen zweiten Schlaf bis zum Morgengrauen. Ob das überall so üblich war, ist allerdings noch umstritten.
Und in dieser Wachphase wurde gebetet, geredet, manchmal sogar leichte Arbeiten erledigt. Das war völlig selbstverständlich. Kein Zeichen von Schlafstörung oder so. Das hat sich erst mit der Verbreitung von künstlichem Licht geändert. Als man abends länger wach bleiben konnte und dann in einem Stück durchschlief.
Was die Nacht natürlich auch geprägt hat, waren die natürlichen Lichtquellen. Mond und Sterne. Klingt erstmal romantisch, aber das war ernstzunehmendes Licht. Vollmond bringt so ungefähr 0,2 bis 0,3 Lux. Reicht nicht zum Lesen, aber du kannst dich orientieren, Wege erkennen. Vieh hüten. Mondphasen haben ganz konkret den Rhythmus von Landwirtschaft und sozialem Leben bestimmt.
Und was man auch bedenken muss, ohne Lichtverschmutzung war die Wahrnehmung dieser natürlichen Quellen viel, viel intensiver als heute. Wir reden da von Bortel 1 bis 2, also dem absolut dunkelsten Nachthimmel. Bis zu 6000 Sterne mit bloßem Auge. Die Milchstraße als leuchtendes Band quer über den Himmel. Das hat für die Menschen damals eine ganz andere Bedeutung gehabt.
Sternbilder dienten zur Navigation, zur Zeitrechnung und sie waren wohl tief verwoben mit dem religiösen und astrologischen Weltbild. In einer Großstadt heute siehst du vielleicht noch ein paar Dutzend Sterne, wenn du Glück hast. Bortel 8 oder 9. Die Milchstraße kennen die meisten Menschen nur noch von Fotos.
Und das verändert natürlich die gesamte Beziehung zur Nacht. Für die Menschen im Mittelalter war der Himmel lebendig. Die Nacht war nicht einfach nur dunkel und leer, sie war voller Information. Und gleichzeitig brauchte man halt auch künstliches Licht, um bestimmte Dinge tun zu können.
Um das mal in Perspektive zu setzen, eine einzelne Kerze erzeugt etwa 1 bis 1,5 Lux in einem Meter Abstand. Ein modernes Wohnzimmer hat 200 Lux, ein Büro 500.
Also 1 zu 500. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Ein mittelalterlicher Raum mit 2, 3 Kerzen kam vielleicht auf 3 bis 5 Lux in der Nähe der Lichtquelle. Das ist, also stell dir vor, du versuchst bei dem Licht zu arbeiten, zu nähen, zu lesen. Es ging, aber es war anstrengend für die Augen.
Und vor allem, es war total teuer. Egal ob Talg oder Bienenwachs, Licht zu erzeugen kostete. Das war nichts, was man einfach so brennen ließ. Jede Minute Licht musste sich lohnen.
Also im Grunde war Licht in dem Sinne auch Zeit?
Zeit, ja. Und damit automatisch Geld. Jede Stunde, die du abends arbeiten konntest, kostete dich was. Und das hast du knallhart eingerechnet.
Genau. Licht gleich Zeit gleich Geld. Eine Gleichung, die heute total verschwunden ist. Und genau deshalb war die Qualität und Menge des Lichts auch ein Statussymbol. Während auf dem Land Kienspäne dominierten, manchmal auch einfache Talglichter oder schlichte Öllämpchen, hatten Adlige ihre Räume mit dutzenden Bienenwachskerzen erleuchtet. Das war wie der Unterschied zwischen einer Taschenlampe und einer Flutlichtanlage.
Wobei selbst die Flutlichtanlage des Mittelalters nach heutigen Maßstäben eher eine Funzel war. Oder besser gesagt, eine ganze Wand aus kleinen Kerzenflämmchen, die zusammen halt doch was hergemacht haben.
Gutes Bild. Der relative Unterschied war jedenfalls gewaltig. Und das zeigt, wie zentral Licht als Thema war. Es ging um Sicherheit, um Status, um Zeitmanagement, um Spiritualität.
Im mittelalterlichen Denken stand Licht ja auch für das Göttliche, für das Gute. Dunkelheit dagegen wurde mit dem Bösen assoziiert. In Kirchen brannten permanent Kerzen als Symbol für die göttliche Präsenz. Das Entzünden der Flamme war mehr als ein praktischer Akt. Es konnte Gebet sein, Schutz vor dem, was man in der Dunkelheit fürchtete.
Und genau das macht das Thema so spannend. Licht im Mittelalter war eben nie nur Beleuchtung. Es war ein ganzes System aus Praxis, Gesellschaft und Glaube. Und da gibt's unglaublich viel zu erzählen.
Neben dem einfachen Kienspan waren Kerzen eine der wichtigsten Lichtquellen im Mittelalter. Also wirklich eine zentrale künstliche Beleuchtung. Und das Spannende daran ist, man konnte an der Kerze des Menschen sofort ablesen, wo er in der Gesellschaft stand.
Weil der Unterschied zwischen einer Bienenwachskerze und einem Talglicht war so fundamental, dass es eigentlich 2 verschiedene Welten waren. Bienenwachs, das war der absolute Luxus. Die Herstellung aufwendig, das Rohmaterial knapp. Ein Bienenvolk produziert pro Saison vielleicht 500 bis 1500 Gramm Wachs, mehr nicht. Und die Bienen brauchen dafür 5 bis 7 Kilogramm Honig, um 1 Kilo Wachs herzustellen. Manchmal sogar mehr.
Warte. 7 Kilo Honig für 1 Kilo Wachs?
Deshalb war das so teuer. Du opferst wertvollen Honig für Wachs. Beides war kostbar.
Und der Herstellungsprozess selbst war auch nicht trivial. Das Wachs wurde geschmolzen, dann musste es gereinigt werden, Verunreinigungen raus. Und dann hattest du im Wesentlichen 2 Methoden. Entweder du hast das flüssige Wachs um einen Docht gegossen oder du hast den Docht immer wieder in das flüssige Wachs eingetaucht, Schicht für Schicht, bis die Kerze die richtige Dicke hatte.
Das Ziehverfahren, also das wiederholte Eintauchen, erzeugte eher schlankere Kerzen, so 1 bis 3 Zentimeter Durchmesser. Richtige Prachtexemplare mit 8 Zentimetern und mehr wurden gegossen oder gewickelt. Bei der Wickelmethode hat man Wachsplatten um den Docht gewickelt.
Und das Ergebnis war jedes Mal das gleiche. Eine Kerze, die sauber und ruhig brannte. Kaum Ruß produzierte. Und dabei auch noch diesen wunderbaren, leicht honigartigen Duft verströmte. Kein Wunder, dass die Kirche das für sich beansprucht hat. Bienenwachskerzen brannten in Kirchen und Klöstern, weil sie als rein galten. Und natürlich bei wohlhabenden Familien, die sich das leisten konnten.
Bis ins 13. Jahrhundert haben übrigens hauptsächlich die Kirchenküster die Kerzen hergestellt. Die waren quasi die ersten professionellen Kerzenmacher. Danach hat sich das als eigenständiges Handwerk etabliert, die sogenannten Lichtzieher. In Frankreich, etwa in Paris, sind Innungen der Lichtzieher dann ab dem 13., 14. Jahrhundert belegt.
Und die zogen dann von Haus zu Haus und haben Kerzen gemacht. Teilweise mit dem Talg des Kunden. Was uns zum anderen Ende der Skala bringt. Talglichter. Die Kerze der einfachen Leute.
Und hier wird's, sensorisch herausfordernd. Talglichter wurden aus tierischem Fett hergestellt, hauptsächlich Rindernierenfett oder Hammeltalg. Und wenn die brannten, hat's im Raum ranzig und stechend gerochen. Dazu schwere Rußschwaden. Das war nicht gemütlich. Das war funktional.
Aber es war eben das, was sich die breite Bevölkerung leisten konnte. Und die Herstellung war denkbar einfach, das war oft eine häusliche Tätigkeit. Das Fett, das beim Kochen anfiel, wurde gesammelt, ausgelassen und dann für Kerzen wiederverwertet. Echte Resteverwertung. Du hast das Fleisch gegessen und mit dem übrig gebliebenen Fett dein Licht gemacht.
Wobei der Nachteil nicht nur der Geruch war. Talgkerzen brannten auch
deutlich schneller ab. Bienenwachs hält ungefähr 1,5 bis 2x so lange wie Talg. Das heißt, du musstest viel häufiger Nachschub besorgen. Und sie rußten extrem. Die Wände und Decken waren nach einigen Wochen schwarz.
Man muss sich das mal vorstellen. Du sitzt abends in deiner Stube, es flackert, es qualmt, es riecht nach ranzigem Fett und du versuchst bei dem Licht noch irgendwas zu arbeiten. Das war der Alltag für den Großteil der Bevölkerung.
Und dann gibt's noch einen Aspekt, der oft unterschätzt wird. Den Docht. Klingt nebensächlich. Aber der Docht hat über die Qualität der Flamme entschieden. Im frühen Mittelalter hat man dafür Werg verwendet, also Abfallgarn, Fasern, die bei der Flachs- oder Hanfverarbeitung übrig blieben. Die brannten, mäßig gleichmäßig.
Ab dem 13. Jahrhundert kam dann der Wechsel zu Baumwoll- und Leinendochten. Nach orientalischem Vorbild übrigens. Das war wohl ein echter Qualitätssprung.
Die Kunst lag darin, die richtige Dicke zu treffen. Ein zu dicker Docht hat die Kerze förmlich aufgefressen, übermäßig Ruß produziert, die Brenndauer verkürzt. Ein zu dünner Docht dagegen hat nur ein schwaches, flackerndes Licht erzeugt, das kaum zum Arbeiten gereicht hat.
Und dieses Wissen, diese Balance, das war echtes Handwerk. Die Lichtzieher hatten ein Gespür dafür, welcher Docht zu welchem Wachs oder Talg passte. Wenn euch solche Details faszinieren, lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Das hilft uns, mehr von diesen Themen aufzubereiten.
Was mich dabei immer beeindruckt, ist diese Bandbreite. Auf der einen Seite hast du die Bienenwachskerze, dieses fast schon edle Produkt. Honigartiger Duft, ruhige Flamme, sauberer Abbrand.
Und auf der anderen Seite das Talglicht. Billig, rußig, stinkend, schnell runtergebrannt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kerzen war im Grunde der Unterschied zwischen Arm und Reich. Sichtbar und riechbar in jedem Raum.
Das ist echt ein guter Punkt. Die Kerze war im Mittelalter nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand. Sie war ein unmittelbarer Ausdruck deines Platzes in der Gesellschaft. Der Bauer roch den Talg. Der Bischof roch das Bienenwachs. Und beide wussten genau, was das bedeutete.
Und trotzdem, trotz aller Nachteile, hat das Talglicht seinen Zweck erfüllt. Es hat Licht gegeben, wenn es dunkel war. Es hat den Menschen ermöglicht, abends noch zu arbeiten, zu reden, zusammenzusitzen. Und das Fett dafür kam halt buchstäblich vom eigenen Teller.
Neben Kerzen gab es natürlich noch eine zweite große Lichtquelle, die im Mittelalter eine wichtige Rolle spielte. Die Öllampe. Und die hat eine viel längere Geschichte, als man vielleicht denkt. Öllampen reichen zurück bis in die Steinzeit. Aber den großen Durchbruch hatten sie in der Antike.
Die frühesten Formen waren wirklich simpel. Eine flache Schale, Öl rein, ein Docht, der auf der Oberfläche schwimmt, fertig. Die Römer haben das dann perfektioniert. Die hatten standardisierte Tonlampen, teilweise in Massenproduktion hergestellt. Geschlossene Form mit einer klaren Schnauze für den Docht. Einem Einfüllloch oben, manche sogar mit Reliefs verziert. In Trier allein hat man tausende antike Keramiklampen gefunden. Das Rheinische Landesmuseum Trier hat dazu eine ganze wissenschaftliche Reihe, die Trierer Grabungen und Forschungen.
Und dann kam das frühe Mittelalter. Und nördlich der Alpen ging der Olivenölhandel stark zurück. Das hatte massive Auswirkungen, weil ohne günstiges Olivenöl fehlte schlicht der Brennstoff für diese Lampen. Also sind die Leute in vielen Regionen auf Kienspäne und Talglichter ausgewichen, während die Öllampe an Bedeutung verlor.
Im Mittelmeerraum sah das natürlich ganz anders aus. Dort war Olivenöl weiterhin verfügbar. Die Lampen entwickelten sich weiter, aber nördlich der Alpen vereinfachten sich die Formen. Statt geschlossener Lampen mit Schnäbeln gab es offene Schalenlämpchen, teilweise aus Ton, teilweise aus Stein. In Vorpommern hat man einen sogenannten Lichterstein gefunden, ein Steinobjekt mit Vertiefungen für Öl und Docht, ganz archaisch.
Was die verwendeten Öle angeht, das hing eben stark von der Region ab. Im Süden war Olivenöl der Standard. Das brannte relativ rauchfrei und roch sogar angenehm. Aber im Norden, da war man auf ganz andere Brennstoffe angewiesen.
Leinöl.
Rapsöl.
Fischöl.
Und Walöl.
Wobei Rapsöl sich erst ab dem 15., 16. Jahrhundert wirklich durchgesetzt hat. Vorher war das eher ein Nischenprodukt. Tierische Fette kamen zum Einsatz. Fischöl in Küstenregionen. Und Walöl, also Tran, war im Mittelalter noch eine eher regionale Angelegenheit, vor allem bei den Basken und in Norwegen. Die große Zeit des Waltrans als Massenbrennstoff kam erst deutlich später, ab dem 16., 17. Jahrhundert. Im Mittelalter selbst war das auf küstennahe Gebiete beschränkt.
Was spannend ist, experimentelle Tests haben gezeigt, dass 20 Milliliter Olivenöl in einer Tonlampe ungefähr 2,5 Stunden brennen. Leinöl liegt in einem ähnlichen Bereich. Das klingt erstmal nach wenig, aber im Vergleich zu einer Talgkerze, die in derselben Zeit schon halb runtergebrannt war, das ist eine deutlich bessere Ausbeute. Und mit mehreren Dochten konnte man die Lichtleistung noch steigern.
Und genau das war ein zentraler Vorteil der Öllampe gegenüber der Kerze. Längere, gleichmäßigere Brenndauer. Wer nachts arbeiten musste, ein Schreiber, ein Handwerker, der war mit einer Öllampe besser bedient als mit einer Kerze, die nach 2 Stunden aufgebraucht war.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass Öllampen auch ihre Tücken hatten. Das Nachfüllen von Öl war eine klebrige Angelegenheit. Die Reinigung musste regelmäßig gemacht werden. Und bei schlechtem Öl oder vernachlässigtem Docht hast du ordentlich Rauch und Ruß produziert. In einem schlecht belüfteten Raum war das nicht unerheblich.
Und eine umgekippte Öllampe war ein ganz anderes Kaliber als eine umgefallene Kerze. Die Kerze geht aus, die Öllampe verteilt brennendes Öl.
Was die Handhabung halt anspruchsvoller machte. Im Gegensatz dazu war eine Kerze eben einstecken, anzünden, fertig. Kein Nachfüllen, keine Reinigung. Deswegen hatten beide Lichtquellen ihre Berechtigung, je nach Situation.
Was die Konstruktion angeht, wurde es über die Jahrhunderte immer raffinierter. Die typische mittelalterliche Öllampe, meist aus Ton, manchmal auch aus Stein oder Metall, bestand aus einem Behälter für das Öl und einem oder mehreren Dochten aus Pflanzenfasern, überwiegend Leinen. Ab dem späten 12. Jahrhundert auch Baumwolle. Fortschrittlichere Modelle hatten praktischere Nachfüllöffnungen. Und die Dochthöhe wurde bei Bedarf einfach manuell nachgezogen, Mechanische Verstellmechanismen kamen erst im 19. Jahrhundert mit den Petroleumlampen auf.
Die Kunst der Lampenmacher lag darin, die Balance zwischen Ölzufuhr und Luftzirkulation zu optimieren. Zu viel Öl am Docht und die Flamme rußt. Zu wenig und sie flackert. Und dann gab es noch die Idee, polierte Metallflächen hinter die Flamme zu setzen, um das Licht zu reflektieren und in eine Richtung zu lenken. Wie effektiv das in der Praxis wirklich war, ist schwer zu sagen. Archäologisch sind solche Reflektoren kaum belegt. Aber das Prinzip war clever.
Die metallenen Lampen selbst, aus Bronze oder Messing, die waren natürlich wieder ein Zeichen von Wohlstand. In Kirchen und Klöstern hingen prachtvolle Exemplare, die das Licht mit mehreren Dochten verstärkten. In einfachen Haushalten stand dagegen eine schlichte Tonschale auf dem Tisch.
Und auch da sehen wir wieder diese Parallele zu den Kerzen. Die Lichtquelle verrät den Stand. Olivenöl in einer Messinglampe beim Abt. Fischöl in einer Tonschale beim Fischer. Das zieht sich durch die gesamte Beleuchtungsgeschichte des Mittelalters.
Was man auch nicht vergessen darf, in manchen Gegenden hat man mit Nussölen experimentiert. Walnuss oder Haselnuss. Die erzeugten ein besonders klares Licht, waren aber natürlich von der saisonalen Verfügbarkeit abhängig. Man hat echt alles ausprobiert, was irgendwie brannte.
Und das zeigt halt diese Ingenieursleistung. Von der simplen Steinzeitschale über die römische Massenproduktion bis zur mittelalterlichen Öllampe mit manueller Dochtnachführung. Das ist eine kontinuierliche Optimierung über Jahrtausende. Immer mit dem gleichen Ziel. Mehr Licht, weniger Rauch, längere Brenndauer. Neben Kerzen und Öllampen gab es noch eine ganze Reihe anderer Lichtquellen, die im Mittelalter verbreitet waren. Und die einfachste und billigste von allen war der Kienspan.
Das war im Grunde nichts weiter als ein dünnes Stück Holz, meistens aus harzreichem Kiefernholz gespalten, getrocknet, fertig. Das Harz im Holz war der Brennstoff. Du hast den Span in eine Halterung geklemmt, angezündet und hattest Licht. Simpler geht's nicht.
Und diese Halterungen waren meistens aus geschmiedetem Eisen. Oft mit einer Zange oder Klammer, in die man den Span einsteckte. Die wurden an der Wand befestigt oder standen frei auf dem Tisch. Manchmal hat man den Span sogar einfach in eine Astgabel gesteckt. In Museen finden sich diese Kienspanhalter häufig. So 25 cm hoch, schlicht und funktional.
Wobei man den Neigungswinkel bewusst eingestellt hat. Steiler eingeklemmt, brannte der Span heller, aber auch schneller. Flacher eingestellt, glimmte er länger, gab aber weniger Licht. Das war die einzige Regulierung, die man hatte.
Und die Brenndauern des einzelnen Spans lag bei wenigen Minuten. Man musste also ständig nachlegen. Trotzdem war der Kienspan vor allem auf dem Land und in ärmeren Haushalten die Lichtquelle schlechthin, weil das Holz praktisch nichts gekostet hat. Kiefernwald vor der Tür, Holzspalten, trocknen, fertig. Kein Vergleich zu den Kosten einer Kerze oder gar einer Öllampe.
Der Nachteil war natürlich das Licht selbst. Flackernd, rauchig, rußig. Und ein einzelner Span leuchtete vielleicht den Tisch aus, nicht den Raum. Aber für die Leute, die sich nichts anderes leisten konnten, war das halt der Standard.
Dann kommen wir zu den Fackeln. Die kennt ja jeder aus Filmen. Aber in der Realität waren die ganz anders als...
als Hollywood das zeigt. Im Film brennt eine Fackel stundenlang an der Burgwand. Schönes, gleichmäßiges Licht. In Wirklichkeit hat eine Fackel 30 bis 60 Minuten gehalten. Dabei getropft, gerußt und gestunken.
Die Herstellung war relativ simpel. Ein Holzstab wurde mit Stoffstreifen umwickelt, die man vorher in Pech oder Harz getränkt hatte. In manchen Gegenden hat man auch Bündel aus Stroh oder Schilf genommen und die mit brennbaren Substanzen behandelt. Der Vorteil war, dass Fackeln relativ hell brannten und leicht zu transportieren waren.
Und sie hatten ihre klaren Einsatzgebiete. Bei nächtlichen Prozessionen, zur Beleuchtung von Burghöfen, bei der Jagd, überall, wo man draußen schnell viel Licht brauchte und keine dauerhafte Lösung nötig war. In Innenräumen waren sie dagegen problematisch, wegen Ruß, Tropfen, Brandgefahr.
Weshalb man für Innenräume und den Transport etwas Besseres brauchte. Und das waren die Laternen. Die waren gewissermaßen die Weiterentwicklung des Ganzen. Eine geschützte Flamme, die man bei Wind und Wetter benutzen konnte.
Was die Evolution der Laternen angeht, da sieht man schön, wie sich Materialien über die Jahrhunderte verbessert haben. Die frühesten Formen waren durchlöcherte Tonbehälter, in denen eine kleine Kerze oder Öllampe stand. Das Licht kam nur durch die Löcher raus, also eher ein diffuses Glimmen.
Dann kam Horn als Fenstermaterial. Rinderhorn, um genau zu sein. Das wurde erhitzt, bei so 150 bis 180 Grad wird's weich und formbar, dann in Platten gepresst und dünn geschliffen. Das Ergebnis war halbtransparent, milchig weiß, nicht klar wie Glas, aber es ließ genug Licht durch. Und der große Vorteil gegenüber Glas: Horn war bruchfest. Es zerbrach nicht, wenn die Laterne umfiel oder vom Pferd gestoßen wurde.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und deutlich günstiger als Glas. Glas war bis ins 15. Jahrhundert ein echtes Luxusprodukt, vor allem nördlich der Alpen. Wer eine Glaslaterne hatte, der konnte sich was leisten. Horn dagegen war überall verfügbar, wo es Rinder gab.
Also praktisch überall. In englischen Haushaltsbüchern aus dem 14., 15. Jahrhundert tauchen Hornlaternen als Standardausstattung auf. Die waren echt Alltagsgegenstände.
Und dann wurden die Konstruktionen immer aufwendiger. Metallrahmen mit Hornfenstern, Klappdeckel zum Kerzenwechsel, Aufhängevorrichtungen. In Städten trugen Nachtwächter bei ihren Rundgängen Laternen mit sich und sorgten so punktuell für Licht. Fest installierte Straßenbeleuchtung war noch Zukunftsmusik.
Die Nachtwächter, genau. Die sind als organisierter Beruf wohl ab dem 12., 13. Jahrhundert belegt. Mit den wachsenden Städten. In Wien gibt's Einträge ab Ende des 15. Jahrhunderts. In Ingolstadt sind um 1448 sogenannte Feuerschreier dokumentiert.
Deren Aufgaben waren breit gefächert. Patrouille durch die Gassen, Kontrolle auf Brandgefahr, Zeitansage durch Rufe, Festnahme Verdächtiger. Und sie waren bewaffnet, teilweise mit Brustpanzer und Hellebarde. Das waren keine harmlosen Laternenträger, das waren Ordnungshüter.
Wobei ihre berühmtesten Werkzeuge halt die Laterne und das Horn waren. Der Stundenruf in der Nacht, das kannte jeder Stadtbewohner. In Lübeck hieß es auf Plattdeutsch: De Glock het 12 Lahn. Da wusstest du, es ist Mitternacht. Die Wache ist unterwegs, alles in Ordnung.
Und das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, wie zentral Licht für die Sicherheit war. Der Nachtwächter mit seiner Laterne war buchstäblich die wandelnde Straßenbeleuchtung. In der Stadt ohne elektrisches Licht war er der Unterschied zwischen Ordnung und Chaos nach Einbruch der Dunkelheit.
Der Kienspan für den Bauern, die Fackel für draußen, die Laterne für unterwegs und die Stadt. Jede dieser Lichtquellen hatte ihren Platz und ihre Berechtigung.
Ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist die Frage, wie hat man das spärliche Licht eigentlich im Raum verteilt? Eine Kerze auf dem Tisch beleuchtet den Tisch, aber nicht die Ecken. Eine Öllampe auf dem Boden leuchtet nach unten, nicht nach oben. Da musste man sich halt was einfallen lassen.
Und die Lösungen waren erstaunlich durchdacht. In Zelten und Räumen hat man Kerzen und Lampen auf erhöhte Podeste gestellt oder in Nischen platziert, damit das Licht von oben nach unten fällt und einen größeren Bereich ausleuchtet. Klingt banal. Aber die Positionierung hat einen enormen Unterschied gemacht. Eine Kerze auf Augenhöhe erhält den Raum ganz anders als eine auf dem Boden.
Und dieses Prinzip der Reflektoren, das wir vorhin kurz bei den Lampen erwähnt haben, das wurde echt clever skaliert. Man hat einfach größere, polierte Metalloberflächen hinter die Flammen gestellt, um das Licht auch in großen Zelten und Versammlungsräumen gezielt zu lenken.
Was physikalisch auch Sinn ergibt. Poliertes Kupfer oder Zinn reflektiert 50-80% des sichtbaren Lichts. Das heißt, du kannst mit einer einzigen Kerze hinter einem polierten Metallschild die wahrgenommene Helligkeit in Richtung verdoppeln oder sogar verdreifachen.
Und dann gab es noch die, ich sag mal, die Low-Budget-Variante: Wasserbecken. Einfach eine Schale mit Wasser, strategisch vor oder neben der Flamme platziert. Das Wasser reflektiert das Licht an die Decke oder die Wände. Die Effizienz war natürlich viel geringer als bei poliertem Metall, bei steilem Licht nur etwa 4%, bei flachem Winkel deutlich mehr. Aber jede kleine Welle hat das Licht gestreut. Das war halt der Haken. Trotzdem, es kostete nichts. Wasser hatte jeder.
Und das Schöne daran war der Nebeneffekt. Die Reflexionen auf der Wasseroberfläche haben geflackert und getanzt, zusammen mit dem Kerzenlicht. Das hat eine ganz eigene Atmosphäre geschaffen. Dieses schimmernde, bewegte Licht an Zeltwänden und Decken, das kennt man ja auch von heutigen Veranstaltungen. Wenn Wasser und Licht zusammenspielen.
Archäologisch sind solche Arrangements schwer nachzuweisen, das muss man ehrlich sagen. Wasser verdunstet, Metallspiegel werden eingeschmolzen, aber die Logik dahinter ist physikalisch so naheliegend, dass man davon ausgehen kann, dass es verbreitet war. Wer mit knappen Ressourcen haushalten muss, nutzt halt jeden Trick.
Diese Lichtspiele führen direkt zu einem anderen spannenden Bereich: Unterhaltung. Weil die begrenzten Lichtquellen wurden nicht nur zum Arbeiten und Sehen genutzt.
Wobei man da vorsichtig sein muss mit der Einordnung. Schattentheater als eigenständige Kunstform, also mit geschnittenen Figuren und einer Leinwand, das kam erst im 17. Jahrhundert aus dem Orient nach Europa. Was wir für das Mittelalter annehmen können, sind eher informelle Schattenspiele, Handschatten, improvisierte Darstellungen, kein organisiertes Theater, sondern spontane Unterhaltung am Lagerfeuer oder im Zelt.
Aber gerade das macht's doch so
menschlich, weil es zeigt, dass die Leute aus der Not eine Tugend gemacht haben. Du hast wenig Licht, also lange Schatten. Und statt das nur als Einschränkung zu sehen, machst du daraus Unterhaltung.
Für die langen Winterabende, wenn die Arbeit getan war und man zusammensaß, war das eine willkommene Abwechslung. Gerade bei Feldlagern oder auf Reisen, wo es keine andere Form der Unterhaltung gab. Eine einzelne Kerze, geschickte Hände und du hast ein Publikum.
Das wirft natürlich auch die Frage der Sparsamkeit auf, denn jede Minute Licht war halt teuer. Kerzen wurden oft nur zur Hälfte heruntergebrannt und dann gelöscht, um sie für den nächsten Abend aufzuheben. Das war kein Geiz, das war Notwendigkeit, weil Nachschub nicht immer gewährleistet war, besonders in Lagern oder auf Reisen. Du wusstest nicht, wann du das nächste Mal an Kerzen oder Öl kommst.
Und Öllampen wurden so konstruiert, dass sie möglichst sparsam mit dem Brennstoff umgingen. Kleine Dochte, regulierbare Dochthöhe, enge Einfüllöffnungen, damit nicht mehr Öl verdunstet als nötig. Das war echtes Ressourcenmanagement.
Das Faszinierende daran ist diese unglaubliche Konsequenz. Heute drehen wir das Licht auf und denken nicht drüber nach.
Das zieht sich durch den gesamten Umgang mit Licht. Von der Wahl des Brennstoffs über die Platzierung der Lampe bis hin zur Frage, wann man löscht. Nichts davon war zufällig. Alles war durchdacht. Und wenn wir heute bei Veranstaltungen oder im Lager mit echtem Kerzenlicht arbeiten, merken wir schnell, wie anders man mit Licht umgeht, wenn es endlich ist.
Das Bewusstsein ändert sich komplett. Du planst deinen Abend um das Licht herum, nicht das Licht um deinen Abend. Und das gibt einem ein sehr konkretes Verständnis dafür, warum die Beleuchtungstechnik im Mittelalter so vielfältig und so durchdacht war. Jede Lösung, vom polierten Metallreflektor bis zur halbierten Kerze, war eine Antwort auf echte Knappheit.
Diese Knappheit verdeutlicht auch nochmal den massiven wirtschaftlichen Kontrast, über den wir vorhin sprachen. Ein Bauer auf dem Land hatte seinen Kienspan. Ein paar Minuten flackerndes Licht am Abend. Ein Adliger dagegen ließ dutzende Bienenwachskerzen in seinem Saal brennen. Und allein die Kerzenkosten machten in großen Haushalten einen erheblichen Anteil der Ausgaben aus.
Da muss man sich die Dimensionen mal klar machen. Ein englischer Erzbischofshof im Spätmittelalter umfasste im Schnitt 70 Personen. Da brannten abends nicht 3 Kerzen, da brannten Dutzende. Und schon ein paar Bienenwachskerzen konnten zusammen einen Tagelohn kosten. Das war halt enormer Aufwand. Nur fürs Licht.
Und das spiegelte sich auch in den Leuchtern wider. Die Bandbreite war riesig. Auf der einen Seite einfache Tonschiffchen. Schalen mit einem Rand, in den man die Kerze gesteckt hat. Funktional. Billig. Schmucklos.
Und auf der anderen Seite gab es dann diese aufwendigen Metallleuchter mit religiösen Motiven, Familienwappen, teilweise vergoldet. Mehrdochtige Kronleuchter in Kirchen und Festsälen, die mehrere Kerzen gleichzeitig trugen. Die waren nicht nur Lichtquellen, die waren Kunstobjekte und Statussymbole. Da wurde der Gussschmied oder Kupferschmied engagiert, der hat filigrane Ornamente in den Leuchter gearbeitet. Das waren Prestigestücke.
Und es gab sogar technische Raffinessen. Wie Leuchter mit einem Federmechanismus, der die Kerze von unten nachschob, damit sie immer auf gleicher Höhe brannte. So konnte man das Wachs bis zum letzten Rest nutzen.
Und daraus ergibt sich einer der schönsten sozialen Aspekte. Das Licht hat die Menschen zusammengebracht, ganz buchstäblich.
In vielen Regionen gab es dafür eine eigene Institution, die Spinnstube, auch Lichtstube oder Rockenstube genannt. Von Michaeli im September oder Martini im November bis Lichtmess Anfang Februar trafen sich Frauen und Mädchen abends reihum in den Häusern. Man hat sich die Kosten für Licht und Heizung geteilt, statt dass jeder für sich allein im Dunkeln sitzt.
Und das war echt deutlich mehr als nur Arbeit. Das war der soziale Treffpunkt im Dorf. Es wurde gesungen, Rätsel gestellt, Geschichten erzählt. Ab einer gewissen Uhrzeit, so gegen 9, durften mancherorts auch die Burschen dazukommen. Da wurde dann Musik gemacht, geflirtet, getanzt.
Es war so beliebt, dass ab dem 16. Jahrhundert Kirche und Obrigkeit versucht haben, die Spinnstuben zu regulieren. Es gab richtige Spinnstubenordnungen, die festlegten, wann Anfang und Ende war, was erlaubt war und was nicht. Offenbar ging es manchmal zu lebhaft zu.
Aber im Kern zeigt das, wie das knappe Licht eine ganz eigene Form des Zusammenlebens geschaffen hat. Weil man sich die Ressource teilte, entstand Gemeinschaft. Das Spinnen bei Kerzenlicht war Arbeit und soziale Interaktion in einem. Untrennbar verbunden.
Was die Sache aber auch ernst macht, ist die spirituelle Ebene, die wir vorhin schon angerissen haben. Im mittelalterlichen Denken war die Verbindung von Licht und dem Göttlichen ja wirklich zentral. Licht stand für das Gute, für Erleuchtung, für göttliche Präsenz. Dunkelheit dagegen wurde mit dem Bösen, mit Sünde assoziiert. In Kirchen und Kapellen brannten permanent Kerzen, als Symbol dafür, dass Gott gegenwärtig ist.
Und das Entzünden der Kerze konnte weit mehr sein als ein praktischer Akt. Es konnte Gebet sein, Schutz vor dem, was man in der Dunkelheit fürchtete. Im Lager oder in der Siedlung hatte das Licht eine schützende Funktion. Nicht nur physisch, sondern auch im, im geistigen Sinne.
Womit wir bei der physischen Gefahr wären. Weil wo offene Flammen brannten, drohte immer auch Feuer. Und das war keine abstrakte Gefahr. Das war eine existenzielle Bedrohung. Eine umgekippte Öllampe. Eine umgefallene Kerze. Und das Zelt oder das Haus stand in Flammen. Die Materialien, Stroh, Holz, Textilien, alles hochentzündlich.
In München hat am 13. Februar 1327 ein einzelnes glühendes Kohlenstück im Angerkloster einen Brand ausgelöst, der ein Drittel der Stadt zerstört und etwa 30 Menschen das Leben gekostet hat. In Bern sollen 1405 600 Häuser verbrannt sein, über 100 Tote. Chronisten berichten von Padua 1174, wo über 2000 Häuser zerstört wurden. Das waren keine Einzelfälle. Stadtbrände waren eine Konstante des mittelalterlichen Lebens.
Und deshalb waren die Vorsichtsmaßnahmen so wichtig. Kerzen und Lampen in stabilen Halterungen, möglichst weit entfernt von brennbaren Materialien. In größeren Lagern hat man breite Wege angelegt, die als Brandschneisen dienten. Und es standen immer Wassereimer und Sand bereit, um kleine Feuer sofort zu löschen.
Als Löschmittel kamen Wasser und Sand zum Einsatz, aber auch feuchte Decken oder Tierhäute zum Ersticken der Flammen. Und die radikalste Methode war das schnelle Abreißen brennender Zelte, um ein Übergreifen auf Nachbarzelte zu verhindern. Lieber ein Zelt verlieren als das ganze Lager.
Und in größeren Lagern gab es eigene Brandwachen, die nachts patrouilliert haben. Die achteten auf Rauch, auf ungewöhnliche Lichtquellen, besonders in Bereichen mit viel offenem Feuer. Bei Verstößen gegen die Sicherheitsvorschriften wurde eingeschritten. Und im Brandfall haben die Wachen die Löscharbeiten koordiniert. Deren Ortskenntnis war oft entscheidend, um eine Katastrophe abzuwenden.
Im Grunde sieht man hier das ganze Spektrum. Licht als Statussymbol, als Mittel der Gemeinschaft, als spirituelles Werkzeug und gleichzeitig als permanente Gefahr. Diese Gleichzeitigkeit von Nutzen und Risiko hat den Umgang mit Feuer und Licht im Mittelalter geprägt wie kaum etwas anderes.
Jetzt haben wir viel über die historische Seite gesprochen. Aber die Frage ist natürlich auch, wie setzt man das heute um? Wer auf einer Veranstaltung ein Lager aufbaut, bei einem Reenactment oder einem LARP, der will Atmosphäre. Aber er muss auch mit modernen Sicherheitsstandards leben.
Und da gibt's eine ganze Palette an Möglichkeiten. Wer echte Flammen verwenden will und darf, für den sind Bienenwachskerzen nach wie vor die erste Wahl. Der Duft, das warme, ruhige Licht, das ist durch nichts zu ersetzen. Und in einer historischen Laterne geschützt, ist das auch relativ sicher. Öllampen aus Ton oder Metall sind ebenfalls eine Option. Vor allem, wenn man längere Brenndauer braucht. Wichtig ist dann, zeitgenössische Öle zu verwenden, also Leinöl oder Rapsöl, keine modernen Lampenöle.
Wobei man bei echten Flammen natürlich immer einen Feuerlöscher in Reichweite haben sollte. Der kann diskret hinter einer Kiste oder unter einer Decke verschwinden, aber er muss da sein. Und bei den Zeltmaterialien lohnt sich, auf flammenresistente Stoffe zu achten. Das schränkt die Authentizität kaum ein, bringt aber enorm viel Sicherheit.
Was die Lagerstruktur angeht, empfiehlt sich eine zentrale Feuerstelle statt vieler kleiner Feuer. Das ist sowohl historisch plausibel als auch sicherheitstechnisch sinnvoll. Und breite Wege zwischen den Zelten, damit man im Notfall schnell rauskommt. Das kann man bei der Lagerplanung von Anfang an berücksichtigen.
Und dann gibt's noch die Variante, die immer beliebter wird. LED-Kerzen. Mittlerweile gibt's Modelle mit Echtwachshülle und dreidimensionalem Flammeneffekt, die echt erstaunlich realistisch aussehen. Die flackern, werfen warmes Licht und manche haben sogar noch den leichten Wachsgeruch.
In einer Hornlaterne oder einem Metallleuchter fällt der Unterschied kaum auf. Weil du die Flamme ja ohnehin nur durch das halbtransparente Horn oder hinter Glas siehst. Das milchige Material schluckt die Künstlichkeit der LED quasi mit. Das ist ein Punkt, den man sich zunutze machen kann.
Und das Schöne ist, man kann diese LED-Kerzen auch dort einsetzen, wo echte Flammen gar nicht möglich wären. Direkt neben Textilien, in engen Zelten, in Bereichen mit viel Durchgangsverkehr. Da hätte man mit einer echten Kerze ein permanentes Risiko.
Im Grunde ist's wie bei so vielen Dingen in der historischen Darstellung. Es geht um die Balance zwischen Authentizität und Praktikabilität. Eine echte Bienenwachskerze in der Laterne auf dem Tisch, das ist die Atmosphäre ist da unschlagbar. Aber für die Hintergrundbeleuchtung, die Wegbeleuchtung, Die ganzen Stellen, wo es um Stimmung geht, aber nicht um den Mittelpunkt, da sind LEDs eine echte Bereicherung.
Und geschickt platzierte Reflektoren aus poliertem Metall funktionieren mit LEDs genauso wie mit echten Flammen. Man kann das vorhandene Licht verstärken und lenken. Bei größeren Veranstaltungen lassen sich auch versteckte elektrische Lichtquellen mit Farbfolien so einsetzen, dass sie den Eindruck von Feuerschein erwecken, ohne dass jemand die Quelle sieht.
Was besonders bei der Beleuchtung von Burgmauern oder als Hintergrundlicht für ganze Lagerszenen funktioniert. Da geht's nicht um die einzelne Kerze, da geht's um die Gesamtwirkung.
Wenn man das alles zusammennimmt, von den Kienspänen und Talglichtern über die Öllampen und Bienenwachskerzen bis hin zu den heutigen LED-Lösungen, dann sieht man eine Linie. Menschen haben immer versucht, das Beste aus dem verfügbaren Licht zu machen. Die Mittel haben sich geändert, der Grundgedanke nicht.
Und das finde ich das Faszinierende an diesem Thema. Die Beleuchtungsgeschichte zeigt Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Von der Steinzeitschale bis zur LED-Laterne im mittelalterlichen Design. Das Mittelalter wird oft als dunkel bezeichnet, aber in Wahrheit war es voller einfallsreicher Lichtblicke.
Das war ein spannendes Thema heute. Wenn du dich für historische Beleuchtung oder generell für Geschichte zum Anfassen interessierst, schau gerne mal auf battlemerchant.com vorbei. Da findest du ein umfangreiches Sortiment rund um Mittelalter und historische Darstellung. Und auf dem Blog gibt's noch etliche weitere Themen für alle, die sich für Geschichte begeistern.
Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und vielleicht die Lust geweckt, beim nächsten Lager oder der nächsten Veranstaltung mal bewusst auf die Beleuchtung zu achten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.